heute mit Friederike Wedel. In der kommenden halben Stunde geht's um einen Abschied, der sich ankündigt, bei der Deutschen Bischofskonferenz nämlich. Deren Vorsitzender Georg Betzing hat bekannt gegeben, dass er nicht erneut zur Wahl zum Vorsitzenden antritt. Und es geht ums Weitermachen. Die Görres-Gesellschaft führt das geistige Erbe des katholischen Publizisten und Universalgelehrten Josef Görres weiter. Der wäre heute 250 Jahre alt geworden und die wissenschaftliche Gesellschaft, die seinen Namen trägt, feiert heute ihr 150-jähriges Bestehen. Josef Görres. Der Name dürfte vielen bekannt vorkommen, da es in Bayern in vielen Orten Görres-Straßen gibt oder Görres-Plätze. Josef Görres war ein Zeitgenosse von Schiller, Goethe oder Kant und ein kritischer Geist, der sich als katholischer Publizist und Gründer der politischen Zeitung Rheinischer Merkur immer wieder mit der preußischen Obrigkeit angelegt hat. Heute vor 250 Jahren wurde Josef Görres geboren. Markus Kaiser blickt auf sein Leben.
1789. Der 13-jährige Josef Görres ist Schüler am Jesuitengymnasium in Koblenz, als in Paris mit dem Sturm auf die Bastille die Französische Revolution ausbricht. Der jugendliche Görres wird zum begeisterten Revolutionsanhänger, schreibt boshafte Satiren, in denen er Revolutionsgegner auf ferne Planeten schießt, und eine politisch-philosophische Schrift, in der er Immanuel Kants Vorstellung vom ewigen Frieden weiterentwickelt. Mit gerade einmal 22 ist er Herausgeber von einem Organ eines engagierten Enthüllungsjournalismus, wie es die Görres-Biografin Monika Fink-Lang ausdrückt.
Mit seiner Zeitung, mit dem Roten Blatt, in dem er ja wirklich Propaganda macht für die Revolution, aber auch das Volk eben mitnehmen will und moralische Standards setzt, auch gegenüber Korruption in der Verwaltung und dergleichen.
Josef Görres setzt sich für die Gründung einer Republik im Rheinland ein. 1799 reist er mit einer Delegation nach Paris, um die Angliederung der linksrheinischen Gebiete an Frankreich vorzubereiten. Doch diese Reise soll Görres Denken für immer verändern. Napoleons Staatsstreich und Machtübernahme und die Erkenntnis, dass die Werte von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit nicht umgesetzt wurden, lässt Görres schließlich zum Revolutionsgegner werden. Monika Fink-Lang.
Er ist auch angeekelt von diesem Menschenmeer in Paris. Er findet das alles ganz fürchterlich. Und er findet auch die alten französischen Freunde, die er so umarmt hat vorher, nicht mehr so toll. Und da wirft er ja dann auch die Forderung nach der Rheingrenze praktisch über Bord.
Und nicht nur das. Josef Görres zieht sich komplett aus der Politik zurück und wendet sich den Wissenschaften zu. So Patrick Peters, Professor an der Allensbach-Hochschule in Konstanz und Verfasser einer Görres-Monographie.
Er war dann mit 23, als er zurückkommt, und hatte nichts. Kein Studium, keine Ausbildung, kein Job. Und er hat sich alles das, was er weiß, in akribischer Kleinstarbeit selber beigebracht. Seine Naturforschung, die Forschung der alten Sprachen, der Mythengeschichten, der asiatischen Welt, das hätte sich alles selber beigebracht. Und deswegen, ja, auch relativ schnell dann Privatdozent in Heidelberg geworden und hat über alles doziert. Also sämtliche Zusammenhänge von Geistes- und Kultur- und Religions- und Mythengeschichte.
Unter dem Einfluss der aufkommenden Romantik gibt Görres die deutschen Volksbücher heraus, in denen er Schriften und Sagen aus den vergangenen Jahrhunderten zusammenträgt. Nach und nach wendet er sich wieder der Publizistik zu und gründet 1814 den Rheinischen Merkur. Görres findet klare Worte dafür, wie sich dieser von den bisherigen Blättern unterscheiden soll.
So soll auch diese Zeitung in Geist und Fassung der vorigen nicht mehr ähnlich sehen. Unter der strengen Zucht einer in diesem Fache überaus argwöhnischen Polizei konnte diese nichts als der Nachhall elender Pariser Blätter werden. Ein Kanal mehr, durch den die Lüge und nichtswürdige Politik die Provinzen mit ihrem Gifte tränkte.
Harsche Kritik an der französischen Revolution, der Monarchie und an Zensur und Fake News, wie man heute sagen würde. Napoleon soll den Rheinischen Merkur als fünfte feindliche Großmacht bezeichnet haben.
Also er kritisiert ja dann sowohl Napoleon als auch das deutsche Volk, also Napoleon für seine Gewalttätigkeit, das deutsche Volk für Bräsigkeit und Unterwürfigkeit. Und da wird er natürlich etwas zu tun, dass er die deutsche Völkerschaft als großen Bund wieder zusammenschürt, dass das Volk erwacht und Görres eben mit dem rheinischen Merkur sozusagen zur politistischen Speerspitze für eine neue Zukunft Deutschlands wird.
Das geht 2 Jahre lang gut. Napoleon ist inzwischen auf eine ferne Insel verbannt, als die preußische Regierung 1816 den rheinischen Merkur verbietet. Josef Görres soll verhaftet werden. Er flieht und geht ins Exil nach Straßburg. Früher nicht besonders religiös, wendet sich Görres immer mehr der katholischen Kirche zu. Während er mit den Preußen weiterhin auf Kriegsfuß steht, können sich die Bayern mehr und mehr für ihn erwärmen. Ludwig I. beruft ihn an die Universität nach München. Wenn auch mit dem Alter konservativer geworden, bleibt Görres ein kritischer Geist, der sich jetzt der Verteidigung der katholischen Sache verschrieben hat. Prominent mit seiner Kampfschrift zum Kölner Kirchenstreit, nach der Verordnung der preußischen Regierung, dass Kinder von Eltern gemischter Konfessionen per se evangelisch getauft werden. Ein Streit, der seinen Höhepunkt in der Verhaftung des Kölner Erzbischofs 1837 findet. Ob als junger Revoluzer oder als politischer Katholik, Josef Görres' Art zu schreiben stünde dem Journalismus auch heute noch gut zu Gesicht, finden die Görres-Kenner Patrick Peters und Monika Fink-Lang.
In einer Welt, die immer zersplitterter wird, in der Meinung immer mehr über Wissen und Erkenntnis steht und nur eine Meinung richtig ist, ja nämlich die eigene. Ich finde, da kann man viel von Görres lernen, wie man Haltung vertreten kann, aber dennoch immer die Freiheit und Würde des anderen dabei zu achten.
Er ist einer, der immer sehr genau unterscheidet zwischen der Person und der Streitsache. Er ficht nie persönliche Attacken aus, ist immer sehr freundlich dem Gegner gegenüber und nimmt Rücksicht und haut nicht drauf.
In seinem Spätwerk befasst sich Josef Görres mit der christlichen Mystik. Er hinterlässt unzählige Schriften, doch kein großes Werk, für das er heute noch in der breiten Öffentlichkeit bekannt wäre. Immerhin sind in München heute eine Straße und ein Wirtshaus nach Josef Görres benannt.
Josef Görres, ein Leben zwischen französischer Revolution und deutscher Revolution. Das war ein Beitrag von Markus Kaiser. In Koblenz, der Heimatstadt von Josef Görres, trafen sich 1876 zum 100. Geburtstag des katholischen Publizisten katholische Wissenschaftler verschiedenster Disziplinen. Das Treffen stand noch ganz unter dem Eindruck des Kirchenkampfes und wurde von einem preußischen Polizeikommissar auf mögliche staatsfeindliche Umtriebe hin beobachtet. Die Wissenschaftler taten sich angesichts staatlicher Repression zusammen und gründeten eine Gesellschaft für die Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland. Heute hat die Görres-Gesellschaft 3000 Mitglieder und ist bundesweit aktiv. Ich habe mit dem Generalsekretär Martin Barth gesprochen und ihn gefragt, warum sich die katholischen Wissenschaftler damals für Josef Görres als Stifterfigur entschieden haben.
Also Josef Görres war natürlich ein bedeutender Katholik und das ist, glaube ich, der Grund dafür, dass die Görres-Gesellschaft im Jahr 1876 sich nach Görres benannt hat, weil sie eine in Anführungszeichen Notgemeinschaft katholischer Wissenschaftler, Gelehrter war. 1876 war der Kulturkampf, die katholischen Gelehrten und Wissenschaftler hatten Schwierigkeiten, in akademische Positionen zu kommen und haben deshalb diese Notgemeinschaft gegründet, wenn man so will, als Lobbyorganisation der katholischen Wissenschaftler, um sich zu bestärken, in diese Position zu kommen und haben deshalb Josef Görres zu ihrem Namenspatron ernannt.
Aber er war ja noch viel mehr als ein katholischer Gelehrter. Ja. Er war eine ungemein vielschichtige Persönlichkeit. Wir haben das jetzt vorhin gerade auch im Beitrag schon ein bisschen gehört. Was ist Ihnen denn besonders wichtig heute an Görres und was macht ihn auch noch aktuell?
Er stand für Werte, die für uns in unserer Gesellschaft ungemein wichtig sind. Patrick Peters hat im letzten Jahr eine Biografie zu Josef Görres veröffentlicht unter dem Titel Mit spitzer Feder für die Freiheit. Deshalb würde ich als allererstes bei Görres nennen sein Eintreten für die Freiheit. Görres hat den rheinischen Merkur gegründet als Organ gegen die Obrigkeit, die preußische Obrigkeit. Er hat dafür, wenn man so will, bitter bezahlt, weil er ins Exil gehen musste für seine Freiheitsliebe, für den Kampf für die Freiheit. Als zweites würde ich nennen, er hat die europäische Idee geprägt. Er hat diese Schrift Europa und die Revolution 1821 geschrieben vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen mit der Französischen Revolution, wo er zunächst ein Befürworter war oder begeisterter Anhänger und dann gesehen hat die Schattenseiten. Er stand dann natürlich unter dem Eindruck der Napoleonischen Kriege und hat seine Schlüsse gezogen, dass es nicht die Revolutionen sind, nicht die Kriege, die Europa voranbringen, sondern das Miteinander der Völker. Ich finde das eine Botschaft gerade für unsere Tage, die geradezu zeitaktuell ist und unbedingt vorbildhaft.
Was ja ganz faszinierend ist, Görres war Autodidakt in gewisser Weise. Er hat wahrscheinlich eine sehr umfangreiche Bildung am Jesuitengymnasium erhalten, aber er hat selbst nie an einer Uni studiert und er hat auch jenseits des Rheinischen Merkurs wahnsinnig viel veröffentlicht, aber eben kein großes wissenschaftliches zusammenhängendes Werk, wo man sagen könnte, das ist jetzt der Gipfel seines denkerischen Schaffens. Warum taugt er heute trotzdem noch als Vorbild oder Bezugspunkt für Wissenschaftler?
Also das war natürlich eine Umbruchssituation oder geradezu auch der Beginn von Wissenschaft in diesem beginnenden 19. Jahrhundert. Die universitäre Ausbildung war bei weitem noch nicht so wie heute. Und dann müssen wir uns natürlich vorstellen, dass es revolutionäre Umbrüche waren. Er wollte zunächst Medizin studieren, das hat dann nicht geklappt. Er ging nach Heidelberg, hatte dort eine Hilfsprofessur, wenn man so will, kam dann zurück nach Koblenz. Aber in seiner Person vereinigt sich sozusagen die Interdisziplinarität, würde man heute sagen. Also die Begeisterung für alle Wissenschaftszweige, die man sich nur vorstellen kann. Naturwissenschaft, Literatur, Geschichtswissenschaft. Er hat sich für alles interessiert. Er hat sich einen persischen Schöpfungsmythos mit 120.000 Verse kommen lassen, hat als Autodidakt das Altpersische gelernt und das ins Deutsche dann übersetzt. Er hat sich für die asiatischen Mythenwelten interessiert. Und für die Görres-Gesellschaft, die interdisziplinär orientiert ist, ist das ein großes Vorbild. Und schon allein deshalb kann Josef Görres als Vorbild für uns als Wissenschaftler dienen.
Sie sind keine rein katholische Einrichtung, keine theologische Einrichtung. Welche Disziplinen fördern Sie denn besonders? Was haben Sie so im Repertoire?
Wir sind tatsächlich im Wesentlichen geisteswissenschaftlich orientiert, von der Philosophie über die Pädagogik, aber auch wir haben die Medizin, wir haben auch ein interdisziplinäres Institut, wo sich Naturwissenschaft, Medizin, Theologie und Philosophie begegnen. Wir haben tatsächlich keine theologische Sektion, weil wir die Theologie im Diskurs mit den Einzelwissenschaften denken. Also die Theologie soll sich interdisziplinär auseinandersetzen mit der Philosophie, der Pädagogik, der Literaturwissenschaft und so weiter.
Und was findet sich in der Arbeit der Görres-Gesellschaft ideologisch von Görres Erbe? Ist das die christliche Werthaltung oder dieser Geist des ständigen publizistischen Schaffens oder eben dieser Einsatz für friedlichen Dialog, für Streitkultur in gewisser Weise, den Sie vorhin erwähnt haben?
Es ist die Streitkultur oder positiv gewendet, wir sind Plattform für Dialoge. Wir wollen offene Plattform sein, wir haben gleichwohl natürlich diesen christlichen Werthorizont, den es immer wieder neu durchzubuchstabieren gilt. Wir haben aber Veranstaltungen im Jahresverlauf, ganz wesentlich unsere Jahrestagung Ende September, wo wir uns um ein zentrales gesellschaftliches Thema kümmern und das dann in allen Sektionen durchdekliniert wird.
Sie machen also so interdisziplinäre Forschungssymposien sozusagen. Was gibt es noch für Veranstaltungen? Was machen Sie noch?
Wir haben ein junges Forum der Görres-Gesellschaft gegründet, dem mehr als 300 junge Leute angehören. Da machen wir beispielsweise im Februar einen Doktoranden-Workshop, wo Leute ihre Arbeiten vorstellen können und dann kritisch diskutieren. Wir haben Ende Mai im Kloster Banz mit der Hans-Seidel-Stiftung zusammen eine Tagung. In diesem Jahr das ganz wichtige Thema Antisemitismus und jüdisches Leben in Deutschland und treten im Mai in Würzburg am Katholikentag auf.
Ich habe gelesen, ich fand das ganz interessant, Görres hat den Galvanismus praktiziert und musste da selber nochmal nachschauen, was hat es damit auf sich. Also er hat sozusagen präparierte Tiermuskeln mittels Elektrostößen in Bewegung versetzt und hat so sozusagen die Leitung von Nervenimpulsen festgestellt und erforscht, noch bevor man sie richtig verstanden hat. Sehr faszinierend. Also war er war er ein Grenzwissenschaftler auch in manchen Bereichen?
Was meinen Sie mit Grenzwissenschaftler?
Naja, das war ja damals noch was sehr ominöses, sage ich mal.
Obskures, ja, genau. Ja. Also ich glaube, dieser Galvanismus, das war natürlich der Vorläufer der Neurowissenschaften, wenn Sie so wollen. Ja? Mhm. Also die haben ja Nervenimpulse, ich bin von Haus aus selbst Neurowissenschaftler, die haben die Nervenimpulse untersucht. Das war im Grunde das erste Mal, wo man diese elektrische Reizweiterleitung erforscht hat. Also jetzt mal naturwissenschaftlich gesprochen. Und gerade eben Umbruch vom 18. zum 19. Jahrhundert geschieht ja in der Wissenschaft ganz Grundlegendes. Ja. Die Elektrizität wird entdeckt. Neurowissenschaftliche Grundlagen werden gelegt. Später dann Mitte des 19. Jahrhunderts natürlich diese grandiose Umwälzung durch Charles Darwin. Also da hat Görres mitgemacht und dieser Galvanismus war, glaube ich, was ganz Entscheidendes, weil man dann ganz viele sich damit beschäftigt haben, wie eigentlich die Grundlage des Lebens ist. Ja. Und da hat Görres auch mitgemacht. Also er war an allem interessiert.
Ein katholischer Universalgelehrter und sein Erbe heute in der Wissenschaft. Martin Barth, Generalsekretär der Görres-Gesellschaft in Bonn, war das. Vielen Dank, Herr Dr. Barth.
Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ende Februar kommen die deutschen Bischöfe in Würzburg zu ihrer Vollversammlung zusammen und wählen einen neuen Vorsitzenden. Denn die sechsjährige Amtszeit von Bischof Georg Betzing geht zu Ende. Soweit also eigentlich alles wie geplant. Am Montag allerdings, und das war dann doch eine Überraschung für manche, wurde bekannt, dass Bischof Georg Betzing nicht mehr zur Wahl antritt. Das hat der noch amtierende Vorsitzende seinen Mitbrüdern anscheinend in einem Brief mitgeteilt. Wie geht's jetzt weiter bei der Bischofskonferenz? Frage an den BR-Religionsexperten Christian Wölfel. Christian, hat dich Bischof Betzings Aussage überrascht?
Also ja, für die Öffentlichkeit, sag ich mal, kam es sicher überraschend, weil ja Georg Betzing mit 64 Jahren für Bischöfe noch nicht in dem Alter ist, wo man das Amt in jüngere Hände legt. Normal machen katholische Bischöfe bis zum 75. Lebensjahr. Aber es war in den letzten Wochen und Monaten eigentlich schon sehr auffällig. Wenn man Georg Betzing gefragt hat, macht er weiter als Vorsitzender, dann gab es von ihm nie so dieses klare Ja. Und dieses Zögern, das hat uns schon vermuten lassen, dass eine erneute Kandidatur nicht selbstverständlich ist.
Ja, er hat ja auch öfter mal ein bisschen, ja, nicht unbedingt niedergeschlagen, aber doch so ein bisschen müde gewirkt in seiner Funktion. Er hat auch immer wieder durchblicken lassen, wie sehr ihn das belastet, dass die deutschen Bischöfe bei vielen strittigen Themen eben nicht mit einer Stimme sprechen können. Hast du das Gefühl, da gibt ein Reformer auf vielleicht?
Also er hat es ja selber nicht deutlich gesagt in dem Brief an seine Mitbrüder, wo er diese Nicht-mehr-Kandidatur sozusagen öffentlich gemacht hat. Aber ich denke schon, dass er eben, wie du sagst, zermürbt war von diesen Spannungen innerhalb der Bischofskonferenz. Und letztlich sind es ja die Spannungen auch in der katholischen Kirche. Auf der einen Seite ist da die Mehrheit der Bischöfe, aber auch vor allem der Laien, die sich Reformen wünschen, für die auch Georg Betzing ja stand. Und auf der anderen die Minderheit von Bischöfen, die das blockieren, sag ich mal. Also zum Beispiel der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki, der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer oder auch der Stefan Oster aus Passau und Kirchenrechter Thomas Schüller hat sogar von den Königsmördern gesprochen. Das ist natürlich sehr steil. Aber da kommt noch ein anderer Konflikt, glaube ich, dazu, nämlich der mit Rom, mit dem Vatikan, auch beim Thema Reformen. Da hat Bischof Betzing auch gern mal deutliche Worte gefunden in Richtung Rom.
Also in der Verteidigung des synodalen Weges?
In der Verteidigung des synodalen Weges, in seinem Ringen für Reformen. Und das haben ihm einige, denke ich, auch schon übel genommen, weshalb es vielleicht auch gar nicht schon wirklich sicher wäre, dass er die nötige Zweidrittelmehrheit bekommen hätte nochmal.
Also es ist auch eine Amtszeit gewesen, die wirklich von vielen von diesen innerkirchlichen Konflikten belastet war in gewisser Weise. Dann natürlich die andauernde Aufarbeitung des Missbrauchsskandals, das fiel ja auch in seiner Amtszeit und macht natürlich diesen Job nicht einfach, muss man sagen. Welche Bilanz bleibt denn von ihm?
Also natürlich bleibt von ihm dieses klare Eintreten für Reformen, für den synodalen Weg, diese Reformdebatte, die er von seinem Vorgänger als Vorsitzender, nämlich vom Münchner Kardinal Reinhard Marx, geerbt hat. Wo er auch, das ist vielen in der Öffentlichkeit, glaube ich, nicht so bewusst gewesen, immer wieder versucht hat, auf diese Kritiker, auf diese ablehnenden Bischöfe zuzugehen, so versucht hat, Brücken zu bauen. Das ist aber letztlich gescheitert. Was aber auch untrennbar mit Georg Betzing verbunden ist, ist eben das Eintreten, das klare Eintreten der katholischen Kirche für die Demokratie. Da gab es in Augsburg diese Erklärung der Bischofskonferenz gegen Nationalismus und völkisches Gedankengut, was auch eine eindeutige Abgrenzung von der AfD war. Das wird sicher bleiben von ihm.
Jetzt nehmen wir mal an, wir würden eine Stellenanzeige für den Nachfolger schreiben. Was sollte da rein? Wie sollte das aussehen? Männlich, weiblich, divers kann man schon mal nicht drüber schreiben. Was würdest du reinschreiben?
Also männlich auf jeden Fall, ganz klar. Und ich würde es mal mit den Worten Vermittler und Moderator Reformer überschreiben. Die Hauptaufgabe des Neuen wird sein, sozusagen als Moderator. Und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz ist auch nicht mehr. Der ist nicht irgendwie der Chef von den Bischöfen, sondern ein Moderator. Der muss diese gespaltene Bischofsschar wieder mehr zusammenführen. Der Neue wird sicher noch mehr versuchen müssen, auf diese Minderheit zuzugehen, die eben diese Reformskeptiker sind. Und gleichzeitig darf er, und gerade weil eine Mehrheit der Katholiken Reformen will in Deutschland, kein völliger Gegner von Veränderungen sein. Und das würde ja auch letztlich nicht dem entsprechen, wie Papst Leo sein Amt versteht, der ja sozusagen bei innerkirchlichen Debatten so eine ausgleichende, eine versöhnende Rolle einnimmt, soweit wir das jetzt schon sehen können.
Ja, in die Richtung haben wir doch gar nicht drüber gesprochen, muss der Neue ja auch vermitteln können, der muss einen guten Draht nach Rom haben.
Auf jeden Fall. Und Rom hat zwar jetzt keine direkte Mitsprachemöglichkeit bei der Wahl des Vorsitzenden in einer Bischofskonferenz, aber viele Beobachter sagen, der neue Vorsitzende, der muss deutlich besser in Rom vernetzt sein, als es Georg Betzing war. Georg Betzing hat nicht wirklich Italienisch gesprochen. Der hat auch immer, finde ich, so ein bisschen mit Rom und diesen Strukturen im Vatikan gefremdelt. Das kann man auch. Aber es ist, glaube ich, unerlässlich, dass man da in Rom einen besseren Gesprächskanal in den Vatikan hinein hat, dass man auch Italienisch wahrscheinlich spricht, sehr gut spricht, um da einfach besser zu kommunizieren, weil da hakte es natürlich sehr stark. Um diese Reformdebatte in Rom wirklich zu vermitteln, damit die weitergehen kann, da braucht es jemanden, der da sehr viel Vermittlungsarbeit leistet und diplomatisches Geschick hat.
Tja, also es ist insgesamt wirklich eine ziemlich schwierige Aufgabe, die der, wer auch immer in die Fußstapfen tritt, da vor sich hat. Georg Betzing hat ja auch in seinem Brief geschrieben, dass er das jetzt schon bekannt gibt, damit seine Mitbrüder, die Bischöfe, eben Zeit genug haben, vor der Wahl des neuen Vorsitzenden jetzt noch mal ein bisschen wichtige Gespräche zu führen, hat er gesagt. Ihm war also auch klar, das wird nicht einfach, da jemanden zu finden. Gibt es denn schon Favoriten?
Ja, also es wird sehr oft der Name des Paderborner Erzbischofs Udo Markus Benz genannt. Der ist seit 2 Jahren in diesem Amt, also eigentlich noch eine sehr kurze Zeit. Aber der Erzbischof Benz, Udo Markus Benz, der war lange Weihbischof in Mainz und das finde ich sehr bemerkenswert, 4 Jahre war er auch Sekretär von Kardinal Lehmann, der ja immerhin sehr lange Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz war, der diese Bischofskonferenz auch sehr lange geprägt hat. Auffällig ist, dass Benz seit einiger Zeit sehr offensiv in die Öffentlichkeit geht, sich zu Wort meldet, gerade auch bei Social Media. Aber das kann natürlich auch zu viel sein für seine Mitbrüder.
Gibt es denn noch jemanden, der sich so, naja, in Stellung bringt, sage ich mal?
In Stellung bringt, würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn man sozusagen mal guckt, wer kann da diese Erfahrung in Rom vorweisen, da gibt es einige Namen. Michael Gerber aus Fulda, der ist gerade Vizevorsitzender der Bischofskonferenz, der hat jetzt zuletzt aber wegen einer Krebserkrankung länger pausieren müssen. Oder Heiner Wilmer, der ist Bischof in Hildesheim, der war auch länger in Rom, ist ein Mann der Mitte, der sicher vermitteln kann. Und auch Peter Kohlgraf aus Mainz wäre so ein Vermittler. Genannt wird dann auch noch der Essener Bischof Franz Josef Overbeck, aber der ist ein expliziter Reformer und daher halte ich das für weniger wahrscheinlich. Mhm.
Gibt es auch aus Bayern Kandidaten, die da in Frage kämen?
Natürlich gibt es Kandidaten aus Bayern, da wird immer mal wieder Stefan Oster aus Passau genannt, der aber ein expliziter Reformskeptiker ist. Deswegen halte ich das auch für unwahrscheinlich. Stichwort ein Moderator, ein Mann der Mitte muss es sein. Mhm. Der Augsburger Bischof Bertram Mayer, der war auch länger in Rom, der sieht sich ja explizit als Vermittler, obwohl er auch Vorbehalte gegen die deutsche Reformdebatte artikuliert hat. Und ebenfalls genannt wird der Würzburger Bischof Franz Jung, auch er war länger in Rom als Student.
BR-Religionsexperte Christian Wölfe mit seiner Einschätzung, wer in die Fußstapfen des Bischofskonferenzvorsitzenden Georg Betzing tritt. Vielen Dank, Christian.
Gern.
Und das war's mit Religion und Orientierung. Mehr Nachrichten und Themen rund um Religion, Kirche, Glaube gibt's in unserem Newsletter unter br.de/religion. Da können Sie den abonnieren. Am Mikrofon war Friederike Wede und wünscht jetzt einen schönen Sonntag. Und hier in BR24 geht's weiter mit Nachrichten.